Ich freue mich, dass ich nach längerer Zeit einmal wieder hier sein darf. Ich freue mich auch für alle, die gekommen sind. Auch sind darunter solche, die mir noch bisher unbekannt waren. Das Thema wurde ja schon auch im Gebet gesagt. Das Lamm Gottes. Wenn der Beamer nachher kommt, will ich auch manches vielleicht daran werfen. An sich nur den Bibeltext, auf den wir uns dann konzentrieren können. Wir wollen zu Anfang das ganze fünfte Kapitel lesen in der Offenbarung. Offenbarung 5, Abvers 1. Und ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch beschrieben, innen und außen mit sieben Siegeln versiegelt. Und ich sah einen starken Engel, der mit lauter Stimme ausrief: Wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen? Und niemand in dem Himmel, noch auf der Erde, noch unter der Erde, vermochten das Buch zu öffnen, noch es anzublicken. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch zu öffnen, noch es anzublicken. Und einer von den Ältesten spricht zu mir: Weine nicht, siehe, es hat überwunden, der Löwe, der aus dem Stamm Juda ist, der Wurzel Davids, die Wurzel Davids, das Buch zu öffnen und seine sieben Siegel. Und ich sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen wie geschlachtet, das sieben Hörner hatte und sieben Augen, die sieben Geister Gottes sind, die gesandt sind über die ganze Erde. Und es kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Und als es das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm, und sie hatten jeder eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk, welches die Gebete der Heiligen sind. Und sie singen ein neues Lied: Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast für Gott erkauft durch dein Blut aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation und hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht, und sie werden über die Erde herrschen. Und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel um den Thron her und um die lebendigen Wesen und die Ältesten. Und ihre Zahl war Zehntausende mal Zehntausende und Tausende mal Tausende, die mit lauter Stimme sprachen: Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Segnung. Und jedes Geschöpf, das in dem Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen: Dem, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm die Segnung und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier lebendigen Wesen sprachen Amen. Und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Und noch den ersten Vers von Kapitel 6. Und ich sah, als das Lamm eins von den sieben Siegeln öffnete. Soweit zuerst einmal das Wort Gottes. Dass wir bei dem fortlaufenden Betrachtungen, die wir in den Jahren vorher hatten, nämlich die Bibel im Überblick, hatten wir das Buch der Offenbarung als letztes Buch des Neuen Testamentes auch schon einmal vorgestellt. Soweit ich das weiß, hat das damals Bruder Arend Remmers gemacht. Aber das ist A, lange her, und B, habe ich Zuhörer unter mir, die damals nicht dabei waren. Und ich möchte ganz kurz, bevor ich mit Kapitel 5 dann beginne, doch etwas sagen, kurz über den Aufbau der Offenbarung insgesamt. Die Offenbarung ist das letzte Buch der Bibel, das steht auch zuletzt, das ist auch das zuletzt geschriebene Buch der Bibel. Es ist ein prophetisches Buch, von Anfang bis Ende. Damals, als Johannes, der Apostel Johannes, der verbannt war auf die Insel Patmos, dies schrieb, war alles, was in der Offenbarung steht, noch zukünftig. Wir hatten hier in Kapitel 5 gelesen von einem Buch mit 7 Siegeln, und manchmal wird die Offenbarung so genannt, dass es ein Buch mit 7 Siegeln ist, das schwer zu verstehen ist. Aber das ist es eigentlich nicht so sehr, weil die Offenbarung hat einen Vers, der eine sehr schöne Einteilung dieses Buches wiedergibt. Wir lesen in Offenbarung 1, Vers 19, einen ganz wichtigen Vers. Da wird Johannes gesagt: Schreibe nun das, was du gesehen hast, und was ist und was nach diesem geschehen wird. Er sollte 3 Dinge schreiben. Erstens das, was er gesehen hat. Zweitens das, was ist. Und drittens, was nach diesem geschehen wird. Und dieser Aussage teilt die Offenbarung ein. Was er gesehen hat, ist Kapitel 1. Der Hauptgegenstand in Kapitel 1 ist der Herr Jesus in richterlicher Gestalt, wie wir das finden. Das ist das erste Gesicht, was er hat, was er gesehen hat. Und es wird beschrieben in den Versen 12 bis 16. Der Herr Jesus in richterlicher Gestalt. Das hatte er gesehen. Mit Kapitel 2 beginnt das, was wir in Vers 19 mit den Worten beschrieben finden: Schreibe nun das, was ist. Die Kapitel 2 und 3 enthalten die 7 Sendschreiben, Briefe an 7 damals existierende Versammlungen, Gemeinden in Kleinasien, die sehr unterschiedlich waren, und die von dem Herrn Jesus, der ja zwischen den 7 Leuchtern wandelt, und die 7 Leuchter stellen diese 7 Gemeinden dar und sein Urteil über sie abgibt. Sie waren damals in einem solchen Zustand, dass sie als Bilder dienen für die gesamte Geschichte der Kirche Gottes auf der Erde von Anfang bis Ende. Es beginnt mit dem Sendschreiben an Ephesus, wo wir das erste Abweichen feststellen. Vieles, das meiste war noch in Ordnung, aber die Gemeinde hatte die erste Liebe verlassen. Und es endet mit dem Sendschreiben an Laodicea, wo das Urteil des Herrn Jesus ist: Ich werde dich ausspeien aus meinem Munde. Das, was die Christenheit in ihrer Endentwicklung ist, empfängt ein solches Urteil: Ich werde dich ausspeien. Ich möchte mit dir nichts mehr zu tun haben. Du ekelst mich an. Das ist also Kapitel 2 und 3. Es ist, was ist. Und wir leben heute auch noch in dieser Zeit, die dadurch gekennzeichnet ist, was ist. Das heißt, wir leben am Ende dieser Zeit. Ich bin überzeugt, dass wir in den Tagen leben, die gekennzeichnet sind durch die damalige Versammlung, die real existierte, durch Laodicea. Dann kommt Kapitel 4. Und da finden wir in dem ersten Vers, den wollen wir uns noch jetzt anschauen: Nach diesem sah ich, und siehe, eine Tür war geöffnet in dem Himmel, und die erste Stimme, die ich wie die einer Posaune mit mir hatte reden hören, sprach: Komm hier herauf, und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Schlagen wir nochmal Kapitel 1, Vers 17 auf. Schreibe erstens, was du gesehen hast. Das ist Kapitel 1 gewesen. Was ist, das ist Kapitel 2 und 3. Die Epoche der Kirche auf der Erde, dargestellt in den sieben Versammlungen. Und dann, was nach diesem Geschehen wird. Und das haben wir fast wortwörtlich wieder gelesen. Hier am Anfang von Kapitel 4, komm hier herauf und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen wird, muss. Wir haben in der Offenbarung nicht beschrieben die Entrückung der Gläubigen, weil es ein Buch der Gerichte ist, wird dieser Akt der Gnade des Herrn Jesus, kommt er nicht vor. Wird nicht dargestellt. Nur bildhaft, meine ich, bildhaft wird es dargestellt. Nämlich genau in dem, was zu Johannes dem Täufer gesagt wird. Komm hier herauf. Das ist im Bilde die Entrückung. Das Weggehen von dieser Erde, das Eintreten in den Himmel. Und von dem Moment an beginnt dieses, was nach diesem geschehen muss. Das heißt, nach der Zeit der Kirche auf der Erde. Wir sind am Ende dieser Zeit, was ist, und wir erwarten diesen Moment des Heraufkommens, des Entrücktwerdens, und es kann heute sein, dass wir das erleben, was wir in Offenbarung 4 lesen. Dass wir vor dem Thron Gottes stehen. Das kann jeden Moment sein. Ganz kurz, Kapitel 4 haben wir den Thron Gottes und Gott auf dem Thron. Das ist der wesentliche Inhalt von Kapitel 4. Gott auf seinem Thron. Und wie ihm Ehre zugesprochen wird, und zwar vor allem von den vier lebendigen Wesen. Sie sind direkt mit dem Thron verbunden und stellen die Charakterzüge Gottes im Gericht dar. Diese vier lebendigen Wesen haben ja vier Angesichter. Wir finden das in den Versen 7, Kapitel 4, Vers 7, und das erste lebendige Wesen war gleich einem Löwen, das zweite lebendige Wesen gleich einem Kalb oder einem Stier, kann es auch übersetzt werden. Das dritte lebendige Wesen hatte das Angesicht wie das eines Menschen, das vierte lebendige Wesen war gleich einem fliegenden Adler. Der Löwe spricht von der Macht, mit der Gott die Regierung ausüben wird, und der Kraft. Der Stier spricht von der Ausdauer, mit der er dieses Werk des Gerichtes tun wird. Das Angesicht eines Menschen spricht davon, dass dieses Gericht in absoluter Einsicht und Weisheit geschehen wird. Und der Adler spricht davon, dass dieses Gericht ganz plötzlich kommt. Wie ein Adler herabstürzt auf seine Beute. So, noch einmal, diese vier lebendigen Wesen stellen den Charakter Gottes im Gericht dar. Gekennzeichnet durch Kraft, durch Ausdauer, durch Einsicht und durch Schnelligkeit. Und als Johannes praktisch ein bisschen genauer hinschaut, jetzt kommen wir Anfang Kapitel 5, den, der auf dem Thron sitzt, noch etwas genauer ansieht als nur den allerersten Eindruck, da stellt er fest, dass Gott in seiner Rechten ein Buch hält. Das wird erst erwähnt in Kapitel 5. Kapitel 5, der Gegenstand ist das Buch und das Lamm. Das Buch und das Lamm. Und dann kommt dieser Vorspann, das sind diese Verse, die ersten 5 Verse. Da kommt ein Engel und proklamiert. Das können wir uns gut vorstellen, nicht? Der Blick ist auf dieses Buch gefallen und jetzt sagt der Engel, wer ist würdig, dieses Buch zu nehmen, zu öffnen und seine Siegel zu brechen? Und dann kommt die Aussage, war niemand da. Im ersten Moment dachte man, da ist niemand. Weder im Himmel, noch auf der Erde, noch unter der Erde. Vielleicht sind damit die Gestorbenen gemeint, weiß man nicht ganz genau. Ich glaube nicht, dass satanische Mächte gemeint sind, könnte aber auch sein. Aber kein Engel, kein Mensch auf der Erde, niemand. Und Johannes hat irgendwie das Empfinden, dass das wichtig ist, dass dieses Buch geöffnet wird. Und jetzt scheint es im ersten Moment so, dass das niemand öffnen kann. Und dann wird Johannes traurig. Es wird sogar gesagt, dass er weinte, sogar sehr, dass niemand das tun konnte. Und dann ist es einer der 24 Ältesten, die Einsicht haben, die sagen, weine nicht. Es hat überwunden der Löwe, der aus dem Stamm Juda ist. Dieser Löwe aus dem Stamm Juda, er könnte das Buch öffnen und seine 7 Siegel. Ganz kurz noch, die 24 Ältesten meiner Überzeugung nach stellen sie alle bei der Entrückung in den Himmel entrückten Gläubigen dar. Nicht nur die Gläubigen der Gnadenzeit, auch die alttestamentlich Gläubigen. Wenn der Herr Jesus kommt, werden alle, die im Glauben gestorben sind, auch die Gläubigen des Alten Testamentes und die Gläubigen der jetzigen Zeit, der Gnadenzeit, werden auferstehen, die lebenden Gläubigen werden verwandelt werden, und zusammen werden diese Gruppe der auferweckten Gläubigen und der verwandelten Gläubigen mit Christus in den Himmel eingehen. Und dann kommt direkt die Szene Offenbarung 4 und Offenbarung 5. Und wie gesagt, diese Gläubigen haben Einsicht. Und einer von den 24 Ältesten sagt, weine nicht. Da gibt es jemanden, der kann dieses Buch öffnen. Und nennt diese Person der Löwe, der aus dem Stamm Juda ist. Jetzt muss man gucken, wo ist, schlägt man mal Konkordanz nach, nicht? Juda, Löwe. Und dann stellt man fest, aha, das war, als Jakob am Ende seines Lebens seine Söhne segnete. Da spricht er davon. Wir wollen die Stelle mal aufschlagen. In 1. Mose, Kapitel 49. Jakob, ganz kurz vor seinem Tod, lässt alle seine Söhne nochmal vor ans Krankenlager treten und spricht prophetische Worte aus über jeden seiner Söhne. Angefangen von dem zuerst geborenen Ruben, dann kommt Simeon und Levi und als vierter kommt Juda. Und von ihm sagt er in Vers 9, 1. Mose 49, Vers 9, Juda ist ein junger Löwe vom Raub. Mein Sohn, du bist emporgestiegen. Mein Sohn, bist du emporgestiegen vom Raub, nicht? Er duckt sich, er legt sich nieder wie ein Löwe und wie eine Löwin. Wer will ihn aufreizen? Nicht weichen wird das Zepter von Juda, noch der Herrscherstab zwischen seinen Füßen weg, bis Shiloh kommt. Ihm werden die Völker gehorchen. Shiloh, der Friedensbringer, das ist der Herr Jesus. Er war als Mensch, kam er aus dem Stamme Juda, genau wie sein Vorfahre David. David war aus dem Stamm Juda. Und da zum ersten Mal lesen wir, Juda ist wie ein Löwe. Und ganz klar, jeder, der die Schrift kannte und dieses jetzt las in der Offenbarung, der wurde sofort erinnert an diese Prophezeiung Jakobs, der Löwe aus Juda. Er hat überwunden. Und jetzt können wir uns vorstellen, dass Johannes in Erwartung jetzt war, einen Löwen zu sehen, der gerade vorgestellt wurde, der Löwe aus Juda. Aber dann sieht er eben nicht einen Löwen. Vers 6 sind wir jetzt. Und ich sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet, das sieben Hörner hatte und sieben Augen, die sieben Geister Gottes sind, die gesandt sind über die ganze Erde. Hier in diesem Vers kommt zum ersten Mal das Wort Lamm in der Offenbarung. Wenn ich hier geschrieben habe, siehe das Lamm Gottes, erinnern wir uns an das Gebet am Anfang, das ist, was Johannes der Täufer gesagt hat. Zweimal, an zwei aufeinanderfolgenden Tagen. Am zweiten Tag hat er gesagt, siehe das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt. Und am dritten Tag hat er gesagt, siehe das Lamm Gottes, ohne Zusatz. Siehe das Lamm Gottes. Und wir wollen uns mit diesem Lamm beschäftigen in dem letzten Buch der Bibel, der Offenbarung. Ich muss aber fairerweise dazu sagen, das Wort, was für Lamm benutzt wird, im Johannesevangelium, ist ein etwas anderes Wort als das, was in der Offenbarung benutzt wird. Das in der Offenbarung könnte man auch übersetzen mit Lämmlein. Es ist die Verkleinerungsform. Lämmlein. Und zwar durch das ganze Buch hindurch. 29 Mal kommt das Wort Lämmlein vor in der Offenbarung. Einmal nicht für den Herrn Jesus. In Kapitel 13 wird vom Antichristen gesagt, er ist wie ein Lamm mit zwei Hörnern, aber er redet wie ein Drache. Der Imitator vom Herrn Jesus, aber er redet wie ein Drache. Aber 28 Mal, das ist ja bedeutsam, ne? 4 mal 7 Mal lesen wir von dem Lamm, von dem Herrn Jesus. Und hier ist es das erste Mal. Er sieht ein Lamm wie geschlachtet. Inmitten des Thrones, inmitten von allem, sieht er dieses Lamm wie geschlachtet. Jetzt will ich euch mal fragen, wisst ihr, wo das Wort Lamm zum ersten Mal in der Bibel vorkommt? Das ist 2. Mose 12. Wisst ihr, was 2. Mose 12 steht? Das Passa. Am 10. des ersten Monats, da nehme sich ein jeder ein Lamm. Ein Lamm für ein Haus. Das ist das erste Mal, dass das jetzt natürlich das hebräische Wort, nicht das griechische, das erste Mal, dass das Wort Lamm im Alten Testament vorkommt. Das ist großartig, denn das Passalamm sein Vorbild vom Herrn Jesus. Darum schreibt Paulus im Korintherbrief, auch unser Passa, Christus, ist geschlachtet. Dann das nächste. Ja, das ist also dieser Vers, am 10. dieses Monats, da nehme sich ein jeder ein Lamm für ein Vaterhaus, ein Lamm für ein Haus. Ein Lamm ohne Fehl sollt ihr haben. Ein männliches, da fehlt das eh, einjährig von den Schafen oder von den Ziegen sollt ihr es nehmen. Das ist 2. Mose 12, die Verse 3 und 5. Das erste Mal das Lamm, das, was hinweist auf den Herrn Jesus. Inzwischen ist der Herr Jesus gestorben und er ist wieder im Himmel. Und was sehen wir? Ein Lamm. Und dann kommt der Ausdruck, wie geschlachtet. Müssen wir nachdenken, wann kommt das Wort Schlachten zum ersten Mal in der Bibel? Das ist ganz eigenartig. Wisst ihr, wann das kommt? Das erste Mal? Genau. 1. Mose 22. Wir wollen das mal aufschlagen. Oder ich habe es jetzt auch hier wahrscheinlich. 1. Mose 22, Vers 10. Und Abraham streckte seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Wieder ein Vorbild vom Herrn Jesus. Nicht wahr? Vorher hatte noch Isaak gefragt, ja, hier ist das Holz, das Feuer. Wo aber ist das Schaf zum Brandopfer, mein Vater? Wo? Gott wird sich ersehen, das Schaf zum Brandopfer, mein Sohn. Aber da haben wir zum ersten Mal in der Bibel das Wort Schlachten. Ein Lamm wie geschlachtet. Und das zweite Mal das Wort Schlachten war im Passa. In 2. Mose 12. Da kommt noch zum zweiten Mal das Wort Schlachten vor. Wie bezeichnet dieses Wort. Er sah ein Lamm wie geschlachtet. Und diese Worte kommen vor beim Passa, bei Isaak und beim Passa. Ja, dann sehen wir sieben Hörner. Das Horn in der Bibel ist ein Ausdruck der Kraft und der Macht. Wir lesen auch vom Horn Davids. Du hast mein Horn erhöht. Das heißt, du hast mir Kraft gegeben. Das Horn wurde benutzt, um andere niederzustoßen. Nicht? Und von dem Herrn Jesus lesen wir das. Im Gegensatz zum Antichristen, wo wir zwei Hörner finden, der sieben Hörner hatte. Das heißt, vollkommene Kraft, vollkommene Macht werden bei ihm gefunden. Und dann hatte es, es ist natürlich alles symbolisch, hatte sieben Augen. Normalerweise hat ein Lamm zwei Augen, ist auch klar, nicht? Und auch nur zwei Hörner. Aber hier waren es sieben Augen, sieben Hörner und sieben Augen. Wird auch gleich gesagt, was diese Augen darstellen, die sieben Geister Gottes. Das ist natürlich der Heilige Geist gemeint, aber hier wird von sieben Geistern gesprochen, eben wegen dieser Zahl sieben, der vollkommene Geist. Ich habe da an eine Stelle gedacht, aus dem Propheten Jesaja, da wird von dem Herrn Jesus gesagt, prophetisch, und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Nicht schwer zu zählen, nicht? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sieben Eigenschaften dieses Geistes. Der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit, der Geist des Verstandes, der Geist des Rates, der Geist der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Geist der Furcht des Herrn. Ich weiß, dass da immer zwei Dinge zusammengefügt sind, aber sieben ausdrücke in Bezug auf den Geist Gottes. Ja. Wir finden auch, vor dem Thron Gottes sind 7 Feuerfackeln und es stellen genau das Gleiche dar, die 7 Geister Gottes, die ausgesandt sind über die ganze Erde. Ja, und jetzt tut das Lamm das, was angekündigt wurde, dass eben dieses Lamm, der ja angekündigt wurde als der Löwe aus Juda, dass diese Person in der Lage ist, dieses Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Und als es das Buch nahm, das Lamm nimmt das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron sitzt. Das ist Gott. Das Lamm ist der Mensch Jesus Christus. Er ist auch Gott, aber das steht da nicht im Vordergrund. Es ist der wahre Mensch geworden ist. Und er nimmt dieses Buch aus der Hand Gottes. Bedenken wir daran, das hat der Herr Jesus schon zu Lebzeiten hier auf der Erde gesagt, dass ihm das ganze Gericht gegeben. Das wird jetzt deutlich, denn das Buch ist das Buch der Gerichte. Und jetzt nimmt er es aus der Hand Gottes. Ihm ist das ganze Gericht gegeben. Und als er das tut, fielen die 4 lebendigen Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamme. Geschwister, wir haben einige Lieder in unserem Liederbuch, wo wir Anbetungslieder, wo manchmal so der Text kommt, wir fallen vor dir nieder. Ich habe das noch nie erlebt, wenn ein solches Lied gesungen wurde, dass das getan wurde. Dann wird dann gesagt, ja, wir tun das in unseren Herzen. Aber dort tun wir das nicht nur in unseren Herzen. Da fallen wir wirklich nieder. Und eigentlich wünschte ich, wir würden mal so sehr unter dem Eindruck seiner Größe stehen, dass wir hier schon auf der Erde niederfallen. In der Anbetungsstunde, da sind wir immer die Priester, die stehen. Ich weiß auch die Bedeutung davon. Trotzdem meine ich, es würde uns manchmal anstehen, niederzufallen vor dem Lamm. Dort werden wir es tun. Wir fallen nieder vor dem Lamm. Und sie hatten jeder eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk, welches die Gebete der Heiligen sind. Jetzt kommen Schwierigkeiten. Ich hatte vorhin gesagt, dass diese 24 Ältesten die Gläubigen des Alten und des Neuen Testamentes sind, die bei der Entrückung in den Himmel geholt werden. Die Toten in Christo werden auferstehen und die Lebenden werden verwandelt werden. Ich sagte das, 1. Thessalonicher 4, und zusammen in den Himmel gehen. Der Herr Jesus wird sie holen. Und jetzt hier ist aber die Rede davon, dass diese 24 Ältesten, ich will nicht so sehr über die Harfen sagen, goldene Schalen voll Räucherwerk hatten, welches die Gebete der Heiligen sind. Und damit sind nicht ihre eigenen Gebete gemeint. Diese Schalen mit Räucherwerk sind nicht ihre Gebete. Ich persönlich denke, will vorsichtig sein, ich glaube nicht, vielleicht stehe ich da ein bisschen alleine damit, aber dass im Himmel gebetet wird. Anbetung ja, Huldigung ja, keine Frage, das ist Offenbarung voll davon. Aber bitten, unter Beten verstehe ich jetzt vor allem bitten, glaube ich nicht, dass wir das im Himmel tun werden. Bitten ist das, was von der Erde aus zum Himmel geht. Das sind die Gebete. Von der Erde, das tun wir heute. Heute bitten wir, weil wir auf der Erde sind, bitten wir Gott. Und das bedeutet für mich, dass Diese Schalen von Räucherwerk, die die Gebete der Heiligen sind, das sind Heilige, die auf der Erde sind. Jetzt sind aber doch alle entrückt worden. Welche sind denn da noch auf der Erde? Nun, wir wissen, dass wenn die Zeit der Kirche vorbei ist, hier auf der Erde, wenn Laodicea gleichsam ausgespien ist aus seinem Munde, dann wird sich der Herr wieder seinem Volk Israel zuwenden. Seinem irdischen Volke. Und, da greife ich jetzt schon ein bisschen vor, es wird auch das Evangelium des Reiches verkündigt werden. Es werden selbst aus den Nationen, die das Evangelium heute nicht gehört haben, die es auch nicht abgelehnt haben, die es auch nicht verächtlich beiseite gelegt haben, nein, Menschen, die es noch nie gehört haben, sie werden das Evangelium des Reiches hören, dass der Herr Jesus sein Reich auf der Erde aufrichten wird. Und darunter wird es solche geben, die das glauben werden. Und das sind die Heiligen auf der Erde dann, die durch diese Drangsal hindurchgehen. Und sie beten, weil sie in schweren Umständen sind. Die ganzen Gerichte kommen. Sie werden beten. Und es scheint so, dass diese 24 Ältesten, die im Himmel sind, eine Art, ja, diese Gebete vor Gott präsentieren oder vor dem Lamme präsentieren und sagen, hier, die schreien von da unten, von der Erde, lass mich das mal so sagen. Den gleichen Gedanken, ich weiß nicht, ob ich diesen Vers, ach, da habe ich, ist aber nicht fertig, finden wir in Offenbarung 8, wenn wir das mal kurz aufschlagen, da sind die Siegelgerichte so gut wie vorbei. Das siebte Siegel, das letzte Siegel, was gebrochen wird, eröffnet nicht direkt Gerichte, sondern eröffnet die nächste Gerichtsphase, nämlich die Posaunengerichte. Die beginnen beim Brechen des siebten Siegels. Dann kommen die sieben Posaunengerichte. Und diese Posaunengerichte werden viel ernster sein wie die Siegelgerichte. Die Siegelgerichte beinhalten Gerichte, die wie Kriege, wie Seuchen, wie Hungersnöte, alles Dinge, die es schon immer gegeben hat auf der Erde. Es sind nicht Gerichte vom Himmel her. Es sind Gerichte Gottes, aber durch Umstände, die wir heute schon kennen. Sie werden zwar schlimmer sein, aber es wird nicht etwas sein, was dem Menschen völlig fremd ist. Das hat es immer gegeben, Kriege, Seuchen, Hungersnöte. Während die Gerichte, die dann kommen, die tragen einen ganz anderen Charakter. Da werden die Menschen merken, so etwas hat es noch nie gegeben. Und bevor diese Gerichte kommen, da rufen diese Menschen auf der Erde zu Gott, weil sie ein Empfinden haben, dass es jetzt noch schlimmer kommt. Und da lesen wir in Offenbarung 8, da finden wir, ich meine nur den Vers 4, und der Rauch des Räucherwerks stieg mit den Gebeten der Heiligen auf aus der Hand des Engels vor Gott. Vielleicht nicht zu viel, da ist der goldene Altar, aber da haben wir auch wieder die Verbindung Räucherwerk und Gebete. Und zwar die Gebete der Heiligen, die jetzt in eine neue Gerichtsphase eintreten, hindurch müssen, zwar von Gott bewahrt, aber doch sind das furchtbare Zeiten. Und dann rufen sie noch ernster zu Gott. Aber das haben wir schon hier also in Kapitel 5, diese Schalen von Räucherwerk, die die 24 Ältesten haben, dieses Stellen da, die Gebete der Heiligen, die auf der Erde sind und jetzt von dieser Gerichten zumindest darunter teilweise leiden. Und dann diese 24 Ältesten, Sie singen ein neues Lied. Ich möchte euch mal ermuntern, in der Konkordanz im Alten Testament nachzulesen, neues Lied. Das ist etwas, was ganz oft kommt. Ich habe da unten die Stellen aufgeschrieben. Neues Lied. Psalm 33, Vers 3, 40, Vers 4, 96, Vers 1, 98, Vers 1, 144, Vers 9, 19, Vers 1, da ist irgendwas falsch, das ist jetzt in meiner Reihenfolge aufgeschrieben. Es sind 7 Stellen im Alten Testament, 7 insgesamt, wo von einem neuen Lied die Rede ist. In Offenbarung gibt es 2. Die 144.000 singen ein neues Lied, das nur sie lernen können und kein anderer. Hier wird es von diesen 24 Ältesten gesagt, sie singen ein neues Lied. Aber dann wird uns der Inhalt dieses Liedes mitgeteilt. Übrigens, in der Christenheit und so im profanen Verständnis vom Christentum wird oft gesagt, dass Engel singen. Das finden wir in der ganzen Bibel nicht. Es gibt keine Stelle in der Bibel, die sagt, dass Engel singen. Engel sprechen. Aber nirgendwo lesen wir in der Bibel, dass Engel singen. Auch mit so Engel mit Harfen und sowas, das finden wir in der Bibel alles nicht. Singen ist das Teil von erlösten Menschen. Und diese 24 Ältesten sind erlöste Menschen und sie singen ein neues Lied. Du bist würdig. 3-mal kommt dieser Ausdruck. 1-mal in Bezug auf Gott und 2-mal in Bezug auf das Lamm. Du bist würdig. Oh, Geschwister, manchmal haben ja auch Menschen hier auf der Erde eine gewisse Würde. Aber ich würde nie einem Menschen sagen, du bist würdig, weil ich kenne ihn nicht wirklich. Und bei Menschen wissen wir, da sind Dinge da im Leben, die eigentlich das Wort schon unmöglich machen. Du bist würdig. Aber diese Person, sie ist wirklich würdig. Er hat nie gesündigt. Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du bist geschlachtet worden. Er sah ja ein Lamm wie geschlachtet. Und hast für Gott erkauft durch dein Blut. Es gibt 2-mal Stellen im Korintherbrief, in 2 aufeinanderfolgenden Kapiteln, wo von uns gesagt wird, dass wir erkauft worden sind. Und beim ersten Satz, erstmal wird gesagt, wir sollen Gott in unserem Leibe verherrlichen, weil wir erkauft worden sind. Und in der 2. Stelle, ein Kapitel später, wird wieder gesagt, wir sind erkauft. Und dann kommt der Zusatz, werdet nicht der Menschenknechte. Das ist interessant, weil wir erkauft sind, es ist unsere Würde, nicht der Menschenknechte zu werden. Aber mit unseren Leibern Gott zu dienen. Und das dürfen wir tun, weil wir erkauft worden sind. Hier wird gesagt, du bist würdig, das Buch zu nehmen, seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden, hast für Gott erkauft durch dein Blut, aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation und hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht und sie werden über die Erde herrschen. Als ich jünger war, sehr, sehr lang, habe ich immer gedacht, das sagen die 24 Ältesten und meinen sich selbst. Denn sie sind ja die schon entrückten Gläubigen. Heute glaube ich das nicht mehr. Sie sprechen nicht in der 3. Person von sich, sondern ich glaube, dass sie von anderen sprechen, die jetzt noch auf der Erde sind, von diesen Heiligen auf der Erde. aus jedem Stamm und Sprache und Volk und Nation. Das sind die, in meinen Augen, die, die das Evangelium des Reiches gehört haben. Und sie werden herrschen. Wenn wir einmal aufschlagen, Offenbarung Kapitel 19, ich lese den Vers 4 und 5. Und ich sah Throne, und sie saßen darauf, und es wurde ihnen gegeben, Gericht zu halten. Und ich sah die Seelen derer, die um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen enthauptet worden waren, und die das Tier nicht angebetet hatten, noch sein Bild und das Mahlzeichen nicht angenommen hatten, an ihre Stirn und an ihre Hand. Und sie wurden lebendig und herrschten mit dem Christus 1000 Jahre. Und sie werden über die Erde herrschen. Ich glaube, dass die gemeint sind. Eben diese Heiligen auf der Erde, die durch die Drangsal noch gehen. Durch diese ganze Not. Also noch einmal, wenn jemand das glaubt, dass diese 24 Ältesten von sich selbst sprechen, dann will ich nicht sagen, das ist auf jeden Fall falsch. Ich will das nicht mit aller Sicherheit behaupten, aber ich glaube nicht, dass sie von sich selbst sprechen. Natürlich ist es wahr, dass auch wir herrschen werden mit Christus. Das ist wahr, nicht? Aber von denen wir dort in Offenbarung 19 gelesen haben, das sind solche, die durch die Drangsalzeit gegangen sind. Und von ihnen wird auch gesagt, dass sie über die Erde herrschen. Und so könnte man auch sagen, sie sprechen von diesen dort. Und jetzt ist interessant, also das Erste, was dort, was wir gelesen haben, als das Buch genommen wurde, dass die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten niedergefallen sind. Dann haben wir gehört, dass diese 24 Ältesten dieses neue Lied singen, das wir gerade betrachtet haben. Jetzt kommt die nächste Gruppe vor uns. Und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel um den Thron her und um die lebendigen Wesen und die Ältesten, und ihre Zahl war Zehntausende mal Zehntausende und Tausende mal Tausende, die mit lauter Stimme sprachen: Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Segnung. Wenn wir das annehmen, für uns angenommen haben, dass die 24 Ältesten, die Gläubigen des Alten und des Neuen Testamentes sind, die entrückt worden sind in den Himmel und jetzt den Thron Gottes umgeben, dann werden diese 24 Ältesten umgeben von den Engeln. Mit einer Riesenzahl, Zehntausende mal Zehntausende und Tausende mal Tausende Engel, die aber um die 24 Ältesten stehen. Das heißt, die 24 Ältesten sind dem Throne näher als die Engel. Das ist eindeutig. Die erlösten Gläubigen sind dem Throne Gottes näher als die Engel. Sie stehen weiter außen und umgeben jetzt diesen inneren Kreis, zu dem die 24 Ältesten gehören. Wir sehen auch, dass das, was sie von dem Lamme sagen, hier heißt es wieder, würdig ist das Lamm, nicht so tief geht, wie das, was die erlösten Gläubigen gesagt haben. Es ist allgemeiner, natürlich, was sie ihm zusprechen, ist sehr viel. Macht, Reichtum, Weisheit, Stärke, Ehre, Herrlichkeit und Segnung. Wie viele Dinge werden dem Lamm zugesprochen? Zählt mal kurz nach. Klar, ne? Sieben. Sieben Dinge werden dem Lamme zugesprochen. Das kann nicht fast nicht anders sein. Dem Lamm, das sieben Hörner hatte und sieben Augen. Und jetzt werden ihm sieben Dinge zugesprochen von diesen Engeln. Und merken wir, sie singen nicht. Die Erlösten haben gesungen. Sie singen ein neues Lied. Von den Engeln heißt es, die mit lauter Stimme sprachen. Sie haben gesprochen, das, was wir hier finden. Oder werden das sprechen. Ja. Und jetzt kommt noch eine Gruppe. Jedes Geschöpf in dem Himmel, auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen. Jetzt wird nochmal zurückgegriffen auf Kapitel 4. Dem, der auf dem Throne sitzt, ist Gott und dem Lamm die Segnung und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht. Vier Dinge werden hier jetzt genannt, aber da wird hinzugefügt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also die Huldigung, die Würdigung des Lammes wurde zuerst von den vier lebendigen Wesen und vor allem von den 24 Ältesten ausgesprochen in Form eines Liedes. Dann die sie umgebenden Engel, die sprechen. Dann alle Geschöpfe bringen dem Gott und dem Lamme die Ehre. Also es ist immer weiter nach außen gegangen. Jetzt geht es ganz zum Schluss nochmal wieder ganz nach innen. Und die vier lebendigen Wesen sprachen Amen. So sei es. Ja. Aus all diese verschiedenen Gruppen an Huldigung dargebracht haben, dann sagen sie nur Amen. Und dann fallen die Ältesten nieder und beteten an. Wenn wir das nochmal aufschlagen, das ist ja interessant, wir hatten gesehen, dass in dem Moment, wo das Lamm das Buch nimmt, fallen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten nieder. Vers 8. Und jetzt lesen wir in Vers 14 am Ende, und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Das kann ich nur so verstehen, dass die inzwischen wieder aufgestanden sind. Also das war das allererste, was sie taten. Sie sind niedergefallen vor dem Lamm. Ich glaube nicht, dass sie in dieser Stellung niedergefallen vor dem Lamm das neue Lied gesungen haben. Das ist ein bisschen, menschlich gesprochen, ein bisschen beschwerlich. Ja? Auf dem Angesicht zu liegen und zu singen, das funktioniert nicht so gut. Lass mich das ganz praktisch sagen. Die haben sich dann wieder aufgerichtet. Und dann standen sie auch, als die Engel da sprachen, dann haben sie gestanden. Und als alle Geschöpfe ihr Lob brachten, dann haben sie gestanden. Aber jetzt am Ende, als alle durch sind, sage ich mal, mit der Verehrung des Lammes, dann fallen sie wieder nieder. Dann fallen sie wieder nieder. Und dann heißt es nur, und beteten an. Und es wird nicht gesagt, was sie gesagt haben. Aber darf ich das mal so sagen? Wenn alle anderen kein Wort, keine Worte mehr haben. Wenn sie alles gesagt haben, was sie konnten, dann haben die Ältesten noch immer was zu sagen. Denn für sie ist das Lamm mehr als für die Engel. Es ist der, der für sie gestorben ist. Und sie haben noch Worte der Anbetung, wenn alle anderen schweigen. Und sie sind die Ersten und die Letzten, die dem Lamme huldigen auf den Knien, niedergefallen vor dem Lamm. Dann hatte ich ja noch den ersten Vers von Kapitel 6 gelesen, nur aus diesem einen Grunde, das Lamm beginnt jetzt die Siegel zu öffnen. Direkt danach, das geht nahtlos über. Und ich sah, als das Lamm eins von den sieben Siegeln öffnete. Dann kommen im Laufe dieses Kapitels sechsmal bis hierhin. Und als es ist das Lamm, nicht? Als es das zweite Siegel öffnete. Und als es das dritte Siegel öffnete. Ja, das Lamm ist würdig. Es öffnet ein Siegel nach dem anderen. Und beim ersten Mal heißt es deutlich, das Lamm, als das Lamm eins von den sieben Siegeln öffnet. Nachher heißt es immer nur es. Es. Ja. Und das letzte Mal lesen wir es in Kapitel 8, Vers 1. Wir hatten Kapitel 8 ganz kurz vorhin betrachtet. Als es das siebte Siegel öffnete, das ist gleichzeitig die Eröffnung der nächsten, der Posaunengerichte. Da entsteht ein Schweigen von einer halben Stunde im Himmel. Weil nun die Gerichte ernster werden. Da ist eine heilige Stille im Himmel. Aber da möchte ich noch etwas lesen. Ja, das habe ich hier unten geschrieben. Das ist Offenbarung 6 am Ende. Und sie sagen, die Menschen auf der Erde, zu den Bergen und zu den Felsen, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, das ist Gott, und vor dem Zorn des Lammes. Denn gekommen ist der große Tag seines Zorns und wer vermag, vor ihm zu bestehen. Sowas erschüttert mich. Das Lamm und der Zorn. Das Lamm, wir verbinden eigentlich das Wort Lamm niemals mit Zorn. Nicht? Eigentlich nicht. Das Lamm verbinden wir mit Demut, mit Sanftmut. Aber dort ist der Zorn des Lammes. Aber bedenken wir eins, Geschwister, das Lamm ist der Herr Jesus, der auf Golgatha den Zorn Gottes über die Sünde geschmeckt hat. Er hat den Zorn Gottes über die Sünde geschmeckt. Er hat den Kelch getrunken bis zur Neige. Das Verlassensein von Gott erleben müssen. Er hat den Zorn Gottes getragen. Und er hat das getan, damit alle Menschen errettet werden können. Gott will, dass alle Menschen errettet werden. Und wir haben uns am Anfang auch daran erinnert, dass er in einer Hinsicht für alle gestorben ist. Alle könnten kommen. Aber dann kommt der Tag, wenn sie ihn gar nicht wollten. Dann kommt der Zorn des Lammes. Ja. Nur, Geschwister, ist für mich erschütternd, dass auf dem Boden der Christenheit das Thema Gender sich entwickelt hat. Nicht im Islam, nicht im Buddhismus, nicht im Hinduismus. Das ist auf dem Boden der Christenheit. Und die Schöpfungsordnung Gottes, Mann und Frau, wird mit Füßen getreten von solchen, die christliche Bekenner waren. Und wir können uns vorstellen, was das für Gott ist, der den Menschen ganz anders geschaffen hat. Nicht divers, sondern als Mann und Frau schuf er sie. Und noch einmal, das ist entstanden auf dem Boden der Christenheit. Und ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht, das ist fast wie der letzte Tropfen, um den völligen, ja, der völlige Abfall kommt noch von Gott, aber das ist wohl eines der letzten Tropfen gewesen, die zeigen, wie weit man abgewichen ist von Gott, von seinem Wort. Und jetzt in der Pandemie habe ich oft gedacht, wenn doch der ganze Bundestag mal auf die Knie gehen würde, dann würde Gott vielleicht handeln. Ja. Aber das passiert nicht mehr. Leider nicht. Es ist erschütternd. Ich will noch ganz kurz sagen, die Zeit ist herum. Wir haben dann noch zwei Gruppen, die direkt später, die mit dem Lamm in Verbindung gebracht werden. Die eine Gruppe hatte ich schon genannt. Es sind die, die durch das Evangelium des Reiches aus den Nationen gewonnen werden. Das ist in der Offenbarung die große Volksmenge mit Palmzweigen in den Händen. Oder der sehr fragt, wer sind denn diese? Du weißt es. Es sind die Gläubigen, die aus den Nationen in der Drangsalzeit noch gewonnen werden. Das ist noch relativ einfach, aber das nächste ist schwierig. Ich will das, wenn ihr mal kurz aufschlagt, Offenbarung Kapitel 14. Das ist nicht ganz so einfach. Wird auch unterschiedlich gesehen. Auch von bewährten Auslegern unterschiedlich gesehen. Offenbarung 14. Und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000, die seinen Namen und den Namen seines Vaters an ihrer Stirnen geschrieben trugen. Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel, wie das Rauschen vieler Wasser und wie das Rollen eines lauten Donners. Die Stimme, die ich hörte, war wie von Harfensängern, die auf ihren Harfen spielen und sie singen. Jetzt kommt dieses ein neues Lied vor dem Thron und vor den vier lebendigen Wesen und den Ältesten. Und niemand konnte das Lied lernen, als nur die 144.000, die von der Erde erkauft sind. Diese sind die, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind Jungfrauen. Dies sind die, die dem Lamme folgen, wohin irgend es geht. Diese sind aus den Menschen erkauft worden als Erstlinge für Gott und das Lamm. Und in ihrem Mund wurde keine Lüge gefunden, denn sie sind untadelig. Eins ist, macht klar, auf dem Berg Zion, das sind nicht Menschen aus allen Nationen, wie die große Volksmenge. Wer sind sie? Ja, nun, 144.000 lesen wir vorher schon mal in der Bibel, nicht? Da müssten wir jetzt zurückschlagen auf Kapitel 7. Da werden 144.000 versiegelt, dass sie von diesen Gerichten, die jetzt kommen, nicht direkt getroffen werden. 12.000 aus dem Stamm, 12.000 aus dem Stamm. So. Sind das dieselben? Das ist eine schwierige Frage. Es gibt bewährte Ausleger, die sagen, es sind dieselben. Es gibt andere Ausleger, die sagen, nein, es sind nicht dieselben. Ich tendiere eher auch zu dem zweiten, und zwar aus folgendem Grunde. Ich hätte dann erwartet in Kapitel 14 Folgendes: Und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm die 144.000. Denn sie waren ja schon mal genannt worden in Kapitel 7. Dezidiert, 12.000 aus dem Stamm, 12.000 aus dem Stamm, 12.000 aus dem Stamm. Sie waren doch alle schon genannt worden. Wenn es dieselben wäre, hätte ich erwartet, dass hier stehen würde und die 144.000, weil sie eben schon eingeführt worden waren. Aber das fehlt, der Artikel. 144.000. Und sie kommen aus der großen Drangsal, die vorher in Kapitel 13 beschrieben wird. Und ich sehe nicht aus der Schrift, dass die große Drangsal über alle Stämme Israels kommt. Sie kommt über Juda und Benjamin. Sie kommt über die zwei Stämme, die im Lande waren. Ich sage es mal ganz einfach, die Juden, die im Lande waren, als der Herr Jesus ans Kreuz geschlagen wurde. Die 10 Stämme sind in die assyrische Gefangenschaft gekommen und nie daraus zurückgekehrt. Es gab natürlich einzelne Gläubige aus diesen Stämmen, aber als solche, die Stämme waren weg. Wir wissen bis heute nicht, wo sie sind. Sie gibt es noch. Gott weiß es. Und er wird die 12.000 aus, das sind symbolische Zahlen, nicht klar, aus jedem Stamm. Und sie werden ins Reich, das finden wir auch im Alten Testament, sie werden auch ins Reich kommen. Aber erst, wenn der Antichrist besiegt ist, durch den Herrn Jesus, dann kommen sie ins Reich. Während die Juden, Juda und Benjamin, sie werden im Land sein und werden all die Not durchmachen, die durch den Antichristen und dann den König des Nordens kommen. Diese zwei Stämme, warum? Weil sie Christus verworfen haben. Sie werden in eine besondere Drangsal kommen, weil sie den Herrn der Herrlichkeit ans Kreuz geschlagen haben. Und somit glaube ich, dass diese 144.000 wirklich nur Juden sind, nicht aus den anderen 10 Stämmen. Aber das kann ich nicht mit letzter Gewissheit sagen. Und was mir wichtiger ist, als praktische Anwendung für uns, nochmal, die 144.000 sind nicht wir, auch nicht die Zeugen Jehovas. Das sind wirklich solche, die aus dem Volke Israel kommen. Ja? Aber was von ihnen gesagt wird, sie folgen dem Lamme, wohin irgend es geht. Geschwister, das ist ein Satz, wenn der nur mein Leben mehr bestimmen würde. Wir folgen dem Lamm, wohin irgend es geht. Wir folgen ihm auch dann, wenn es durch Nöte geht. Das kann ganz persönlicher Art sein, ja. Ich war erschüttert jetzt, als ich hörte, dass unsere Schwester Braselmann in Hückeswagen, die im Verlag gearbeitet hat, noch keine 60 Jahre alt, oder so um die 60, ja, an Covid verstorben ist. 14 Tage im Koma, 2 Wochen nachdem ihre Mutter dieser Krankheit erlegen ist, ist sie dieser Krankheit erlegen. Sie folgen dem Lamme, wohin irgend es geht. Das ist nicht immer leicht. Jeder hat persönliche Umstände. Sie folgen dem Lamme, wohin irgend es geht. Kommen in dein Leben schwierige Umstände, dann bieten wir natürlich oft, ach Herr, bewahre mich davor, Herr, hol mich da raus, ändere die Umstände. Oder wir bitten, gib mir Kraft in diesen Umständen. Ach, dass wir, wenn das Lamm einen solchen Weg mit uns gehen will, ich muss vorsichtig sein, so etwas zu sagen. Ja, schon klar, nicht? Denn morgen kann der Herr mich einen Weg führen, den ich nicht wünsche. Aber sind wir solche, und vor allem, wenn es gute Tage sind, sind wir solche, die dem Lamme folgen, wohin irgend es geht? Oder bahnen wir uns unsere eigenen Wege? möchten wir dem Lamme folgen. Ich will ganz kurz sagen, was ich morgen Nachmittag vorhabe. Wir wollen dort uns vor allem über Offenbarung 21 unterhalten. Dort haben wir die himmlische Stadt, das himmlische Jerusalem. Und es ist auffällig, dass dort ganz am Ende noch siebenmal im Zusammenhang mit der Stadt, mit diesem himmlischen Jerusalem, das ist die Braut, die Frau des Lammes, dass dort siebenmal das Lamm vorkommt, genau siebenmal. Und da werden wunderbare Dinge gesagt von dem Herrn Jesus, was er ist, als das Lamm für diese Stadt. Für eine Sonne, er ist zum Beispiel die Lampe, die die Herrlichkeit Gottes ausstrahlt. Damit, mit dieser Stadt und was das Lamm für diese Stadt ist, damit wollen wir uns, so Gott will, morgen beschäftigen.